Ja, wir haben eben Worte gehört, Worte selbst gesungen. Ein wunderbares Glaubenszeugnis. Herr, wir wissen, dass du lebst, heute in unserer Zeit, dass du uns zur Seite stehst, bis in Ewigkeit. So wie sich das vorne hier angehört hat, ich habe euch alle nicht gesehen, haben es anscheinend alle mitgesungen. Glauben wir wirklich das, was wir gesungen haben? Herr, wir wissen, dass du lebst heute in unserer Zeit. Die Worte, die Lieder, die vorher gesungen wurden, unterstrichen das auch. Lass mich bleiben bei dir, Herr Jesus. Gottes Gegenwart, die Tatsache, dass Gott da ist, dass der überall da ist, dass er aktiv an unserem Leben teilnimmt, ist eine wunderbare Tatsache für einen Christen. Allerdings nicht für einen jeden Menschen auf dieser Welt. Ich werde das näher erklären. Die Allgegenwart Gottes und die Konsequenz daraus für unser Leben sollte das Thema sein für die heutige Predigt. Wo wohnt Gott? Wo ist Gott? Wir sehen ihn nicht, wir spüren ihn nicht. Und so manch einer hat das schon ausgedrückt und hat gesagt, das ist Einbildung. Wenn wir ihn nicht spüren und wenn wir ihn nicht sehen, heißt das dann automatisch, dass wir nur blind glauben? Es sind Fragen, die bestimmt schon einen jeden, der die Entscheidung für Jesus getroffen hat, sich gestellt hat. Ist das einfach Einbildung oder ist das eine Tatsache? Dass Gott allgegenwärtig ist und dass Gott bei uns sein will, diese Worte kennen wir aus der Bibel. Diese Worte sind uns gegeben, damit wir wissen, dass Gott immer da ist. Und diese Worte haben uns Menschen gegeben, die diesen Jesus gesehen haben, wie er das gesagt hat. Für mich ist das ein Grund, ein sehr triftiger, ein sehr schwerwiegender Grund, dem zu glauben, was diese Menschen uns weitergegeben haben. Jesus sagt zum Beispiel bei der Klage über Jerusalem: Jerusalem, Jerusalem, die die Propheten tötet und die steinigt, die zu ihr hingesandt worden sind. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln in der Weise, wie eine Henne ihre eigenen Küken unter die Flügel sammelt, und ihr wolltet nicht. Oder wir lesen in Jesaja 29, Verse 13 und 14. Weiter hat der Allherr gesagt, weil dieses Volk sich mir immer nur mit seinem Munde naht und mich nur mit seinen Lippen ehrt, während es sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir nur in angelernten Menschengeboten besteht. Darum will ich fernerhin wunderlich mit diesem Volk verfahren, wunderlich und wundersam, so dass die Weisheit seiner Weisen zu Schanden werden soll und von dem Verstande seiner Verständigen oder von der Klugheit seiner Klugen, dass von denen nichts zu sehen ist. Jesus möchte dir nahe sein. Das ist sein innigster Wunsch. Das drückt er aus, während er über Jerusalem weint. Wie eine Henne ihre Küken sammeln will, ganz nah an sich heran und die Flügel darüber halten will. So nahe möchte Gott uns Menschen sein. Weiter haben wir gelesen, dass die Menschen Gott ablehnen und die Menschen Gott nicht nahe sein wollen. Ich werde uns einen Text lesen. Es wird keine Auslegungspredigt, es ist mehr eine thematische Predigt. Und dennoch denke ich, sagt dieser Vers sehr viel darüber aus, über die Gegenwart Gottes und über das, was dieses in unserem Leben bewirkt, wie wir dieses annehmen können und dazu beitragen können, dass unser Leben anders wird, dass unser Leben Gott nah sein könnte. Ich schlage vor, dass wir zum Lesen dieses Textes aufstehen. Wo es möglich ist, bitteschön. Ich lese aus 1. Mose, Kapitel 39, Verse 1 bis 4. 1. Mose, Kapitel 39, Verse 1 bis 4. Josef aber war nach Ägypten hinabgeführt worden, und Potiphar, ein Kämmerer des Pharao, der Oberste der Leibwache, ein Ägypter, hatte ihn aus der Hand der Ismaeliter erworben, die ihn dorthin gebracht hatten. Und der Herr war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade in seinen Augen und durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab alles, was er hatte, in seine Hand. Soweit das Wort Gottes. Ich bitte, dass wir uns wieder setzen. Gott war mit Josef. Wo ist Gott? So fragen oft Menschen. Wo war Gott, als all die vielen Juden umgebracht wurden? Er war dort, im KZ. Ich wurde gefragt, wo war Gott, als so viele Menschen ertrinken mussten, als das Tsunami geschah? Wo war er? Er war dort. Gott ist überall zur gleichen Zeit. Das ist eben eine Eigenschaft Gottes. Er ist allgegenwärtig. Und in Jeremia lesen wir, dass Gott sagt: Bin ich denn ein Gott, der nur in der Nähe steht? So lautet der Ausspruch des Herrn, und nicht ein Gott auch aus der Ferne? Oder kann sich jemand in Schlupfwinkeln so verstecken, dass ich ihn nicht sehe? So lautet der Ausspruch des Herrn. Bin ich es nicht, der den Himmel und die Erde erfüllt? So lautet der Ausspruch des Herrn. Gott kann gleichzeitig irgendwo sein, weit weg von hier, aber auch gleichzeitig hier in unserer Mitte. Er ist ganz nahe. Und wir haben schon in der Kindergeschichte gehört: Siehe, ich habe mich vor die Tür gestellt. Ja, Offenbarung 3, Vers 20. Siehe, ich klopfe an. Und wenn jemand mir meine Stimme hören und die Tür öffnen wird, werde ich zu ihm hineingehen und Wohnung bei ihm nehmen. Möchtest du, dass Gott bei dir wohnt? Möchtest du, dass er ganz nahe bei dir ist? Näher als jeder andere Mensch? Jesus sagt: Siehe, ich habe mich vor die Tür deines Herzens gestellt und ich klopfe an. Hier wiederum sein Wunsch, genauso wie damals vor Jerusalem: Ich möchte bei dir sein. So wie eine Henne ihre Küken sammeln wollte, so wollte ich euch sammeln. Aber ihr wolltet nicht. Und hier sagt er: Ich klopfe an, und wenn du mir aufmachst, dann komme ich hinein. Und dann wohne ich in dir drin. Wo wohnt Gott? Hat jemals ein Christ Jesus gesehen, dass er in sein Herz hineingekommen ist? Nein. Aber wir wissen, allein an dem, dass er es uns gesagt hat in seinem Wort, allein daraus, wie er unser Leben verändert, und wir wissen, dass es seine Kraft ist, die uns verändert, wissen wir, er lebt in uns. Gott ist allgegenwärtig. Er kann gleichzeitig ganz weit fern sein und er kann auch ganz nahe sein. Ein weiteres möchte ich erwähnen. Gott ist kein passiver Mitgenosse. Gott ist nicht jemand, der einfach bei uns ist und nichts tut. Er ist ein handelnder Gott. Er ist jemand, der, wenn er da ist, wirklich auch Dinge tut, Dinge vollbringt in unserem Leben, Dinge geschehen lässt, die nicht gewöhnlich sind. Oft empfinden wir die als gewöhnlich. Er ist handelnd, er ist nicht passiv. Er tut etwas. Gerade in dieser Geschichte von Josef wissen wir, oder wir kennen diese Geschichte, Josef wurde verkauft von seinen Brüdern. Er ist in einer sehr misslichen Lage. Er ist Sklave in Ägypten. Und noch viel mehr, er wird verraten, er wird verleumdet. Er wird in ein Gefängnis geworfen. Viele Jahre musste er da verbleiben. Sieht so die Nähe Gottes aus. Wir fragen uns oft, Gott, wo bist du? Wir verstehen seine Wege nicht. Und meinen, wir müssten uns besonders anstrengen, noch mehr Glauben haben, noch mehr beten, sozusagen uns wie einen Ballon aufpumpen und sagen, so jetzt wird Gott mich erhören, wenn ich so auf diese Weise bete. Der Josef hat nichts davon gemerkt. Wahrscheinlich hat er auch gebetet. Er hat nichts davon gemerkt, aber trotzdem lesen wir, und Gott war mit Josef. Gott ging durch eine Schule mit ihm. Und wie Josef es später seinen Brüdern sagt, und da erkennt er das auf einmal, Gott führte mich hierhin. Wäre Josef beim Pharao gelandet, wenn er bei Potiphar geblieben wäre? War schwerlich, ich kann es mir nicht vorstellen. Dann würde er diese Bediensteten des Königs nicht getroffen haben, nicht begegnet sein. Und wahrscheinlich würde er auch niemals im Traum ausgelegt haben. Aber so führte Gott ihn, damit Josef durch diese Schule ging und durch einen verhätschelten, geliebten Jungen zu einem Mann wurde, der auf Gott vertrauen lernte und der auf einmal merkte, Gott schenkt mir Gelingen. Und die Menschen ringsum merken es, Gott ist mit diesem Josef, denn alles gelingt ihm. Er muss zwar viel Schweres durchmachen, aber er merkt auf einmal, Gott hat mich geführt. Und er sagt zu seinen Brüdern, bitte, oder ich bin euch nicht böse, denn Gott hat mich diesen Weg geschickt, damit ich ein großes Volk vor einem Hungertod erretten kann. Wir wollen oft viele Zeichen sehen. Es ist uns leichter, denken wir, wenn wir etwas Besonderes sehen werden, dann werden wir glauben, dann wissen wir, dass Gott da ist. Es ist vielleicht auch wahr. Nur merken wir sehr vieles nicht, was in unserem Leben geschehen ist, weil wir es als selbstverständlich genommen haben. Denn alles ist Gnade, was in unserem Leben geschieht. Jedes einzelne Wort, das wir sprechen, ist Gnade. Hätten wir die Stimme nicht, könnten wir nicht sprechen. Gott gibt uns diese Fähigkeit. Hätten wir nicht die Kraft, könnten wir nicht arbeiten gehen. Gott schenkt die Gnade. Elisa, als er seinen Lehrer in den Himmel hat auffahren gesehen und jetzt endlich mal den Mantel von Elia hatte und ich glaube, das war der Jordan, da hinübergehen will, dann sagt er diese Worte. Wo ist der Gott Elias? Wieso sagt er, wo ist er? Will er wissen, wo Gott ist? Nein. Indem er sagt, wo ist der Gott Elias, rechnet er damit, dass Gott ein handelnder Gott ist. Jemand, der nicht passiv neben ihm steht, sondern dem, der handelt, der etwas tut. Wir lesen das wirklich so. Elisa fragt, 2. Könige 12, Vers 24. Hier nahm er den Mantel Elias, die ihm entfallen war, schlug damit auf das Wasser und rief aus, wo ist der Herr, der Gott Elias? Als auch er so auf das Wasser geschlagen hatte, zerteilte es sich nach beiden Seiten hin, sodass Elisa hindurchgehen konnte. Wo ist der Gott Elias? Und Gott hilft ihm. Gott ist nicht passiv. Und wenn Gott in unserem Leben Platz genommen hat, in meinem Inneren wohnt, dann ist er nicht passiv. Wenn ich jemand sagen würde, fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin bei dir, dann würde es vielleicht bei unseren Kleinsten etwas bewirken. Nachts, wenn es dunkel ist, dann weiß er, Papa ist bei mir. Aber kaum jemandem etwas helfen, wenn er in großen finanziellen Schwierigkeiten ist oder irgendeine Krankheit hat, die nicht heilbar ist. Da würde es nichts bringen, wenn ich sagen würde, hab keine Angst, ich bin bei dir. Was bringt das schon? Wenn wir irgendwo im Bus sitzen und jemand neben mir sitzt, was bringt mir das? Überhaupt nichts. Ich kenne diesen Menschen nicht einmal. Aber wenn Gott bei uns ist, ist das eine ganz andere Tatsache. Wenn Gott bei uns ist, dann handelt er auch. Josef in 1. Mose 39 haben wir gelesen. Gott war mit ihm und alles, was er tat, gelang ihm. Im Psalm 23, Vers 4, ein sehr bekannter Psalm, die meisten kennen ihn. Und gehe ich durchs Tal der Todesschatten, so weiß der Psalmist, weiß das Schaf, du bist bei mir. Dein Stock, dein Stab, sie trösten mich. Wieso tröstet der Stock? Der Stock ist nicht für die Schafe da, sondern für die wilden Tiere, die auf einmal die Schafe angreifen können. Ich habe keine Angst, denn du bist bei mir. Jesaja 41, Vers 10, wieder so ein Trostwort. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Blicke nicht ängstlich umher, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich und ich helfe dir auch und halte dich aufrecht mit meiner heilverleihenden oder sieghaften Rechten. Hab keine Angst. So vieles in unserem Leben jagt uns Angst ein. Wir haben Angst vor allen möglichen Sachen. Nicht nur Kinder haben Angst, sondern Erwachsene, wahrscheinlich noch viel mehr, weil sie so viel mehr vom Leben schon erfahren haben. Schüler haben vielleicht Angst vor dem nächsten Schultag, vor der Klausur. Arbeiter haben Angst vor dem nächsten Arbeitstag, weil sie der Aufgabe nicht gewachsen sind. Vor dem Stress, der kommt. So manch einer hat Angst vor der Zukunft und weiß nicht, was sie bringen wird. Warum sage ich das Ganze? Ich möchte uns einfach den Trost sagen. Wenn du Gott in dein Leben aufgenommen hast, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, so hast du keinen Grund, so hast du wirklich keinen einzigen Grund, ängstlich um dich zu schauen. Dann hast du keinen Grund, furchtsam zu sein. Denn das, was Gott hier dem Volk Israel verspricht, ist keine Einzelaussage. Es ist etwas, was immer wieder wiederholt wird, auch im Neuen Testament, auch an Christen. Wir dürfen wirklich froh und getrost in die Zukunft schauen. So wie Josef, dort in dem Gefängnis. Immer wieder war er frohen Mutes, voller Hoffnung und wusste, Gott ist mit mir. Wo ist Gott noch? Gott ist dort, wo man ihn fürchtet. Psalm 34, Vers 8. Der Bote des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Ich denke, wir haben richtig gelesen. Gottes Furcht ist wichtig dafür, um Gottes Nähe zu erleben. Sicher ist Gott Liebe. Sicher ist Gott jemand, der uns hält, der uns durchträgt. Sicher ist er jemand, der alle unsere Sünden vergibt. Und er möchte, dass jeder von uns gerettet wird. Aber Gott ist doch gerecht. Und denken wir daran, keine einzige Ungerechtigkeit unseres Lebens entgeht ihm. Wir sagen oft, Furcht ist nicht in der Liebe. Nun, dafür müsste ich Griechisch können, um diese Worte richtig erklären zu können. Aber es ist doch gesagt, dass Gott zu fürchten ist. Und Geschwister, lasst es uns gesagt sein, Gott ist immer noch derjenige, der Gott ist. Und derjenige, der im Alten Testament so machtvoll gewirkt hat. Er ist immer noch der Gleiche. Er ändert sich nicht, niemals. Und er ließ seinen Sohn den schwersten Tod sterben. Und er hat die Sünde so sehr gestraft, man konnte in seinem Sohn nicht mal mehr das Angesicht eines Menschen erkennen. So genau nimmt Gott es mit Sünde. Und nur deswegen vergibt er uns. Nur deswegen, weil die Sünde schon getilgt ist von jemandem, der keine Sünde getan hat. Gott ist dort, wo man ihn fürchtet. Fürchtest du Gott? Zeigt dein Leben, dass du ihn fürchtest? Ich denke schon, dass unser Leben sich ändert, wenn wir darauf bedacht sind und wissen, wer Gott ist und dass er wirklich in meinem Leben präsent ist. Dass er wirklich derjenige ist, der in mir wohnt, der in mir wohnen will. Ich denke schon, dass so manches Wort nicht gesprochen wäre, wenn wir an diese Wahrheit denken würden. So manch eine Tat wäre nicht getan, wenn wir daran denken würden, dass Gott immer da ist, immer. Ob ich zu Hause vor meinem PC sitze oder das Handy in der Hand halte oder in der Schule bin, oder im Auto sitze und mich ärgere über jemanden, der zu langsam vorne fährt. Immer. Fürchtest du Gott? Wohl dir, wenn das so ist. Gott ist dort, wo man ihn anruft. 5. Mose 4, Verse 6 und 7. Gott ist dort, wo man ihn anruft. Mose belehrt das Volk Israel und sagt, ihr sollt die Satzungen halten, die Gott euch gegeben hat. Und das ist sehr interessant, wie er das verbindet. Das Dasein Gottes, wie Gott bei seinem Volk lebt. Wie er das verbindet mit dem Anrufen. 5. Mose 4, Verse 6 und 7. So beobachtet sie denn, also die Satzungen, so beobachtet die Satzungen und haltet sie. Denn darin soll eure Weisheit und eure Einsicht nach dem Urteil der übrigen Völker bestehen, die, wenn sie von all diesen Satzungen Kenntnis erhalten werden, bekennen müssen, wahrlich, ein weises und einsichtiges Volk ist diese große Volksgemeinde. Denn wo gäbe es sonst noch ein großes Volk, das eine Gottheit hätte, die ihm so nahe stände? Wie der Herr, unser Gott, zu uns steht, so oft wir zu ihm rufen. Wo ist so eine Gottheit, würden andere Völker sagen, die einem Volk so nahe steht, wenn sie zu ihm rufen? Wieder eine Ermutigung an uns. Gott hört Gebet. Gott ist da, wenn wir beten. Ich muss bekennen, das ist oft auch in meinem Leben so, dann denke ich, mein Gebet ist zu schwach. Dann denke ich, ich müsste mehr beten. Ich müsste inständiger beten. Wir werden auch aufgefordert in der Bibel, dass wir beten. Nur der Schwerpunkt liegt nicht auf unserem Gebet, Geschwister. Schwerpunkt liegt darauf, dass wir glauben. Der Schwerpunkt liegt darauf, Gott ist da und er hört dein Beten. In Psalm 139 lesen wir, es ist noch kein Wort auf meiner Zunge und du weißt es schon, Herr. Du weißt es schon im Voraus. Und trotzdem möchte er, dass wir ihn anrufen. Trotzdem möchte er, dass wir seine Nähe suchen. Trotzdem möchte er uns nahe sein. Nicht nur er uns, sondern auch wir ihm, indem wir uns zu ihm nahen. Gott hört Gebet. Wenn wir zu ihm anrufen, wenn wir zu ihm rufen, so ist er nahe. Das ist keine sichtbare Erfahrung. So ganz viele oder ganz oft hört man das, dass Menschen beten, Herr, lass uns deine Nähe erfahren. Wie willst du die erfahren? Du kannst Gottes Nähe nicht fühlbar erfahren. Es sei denn, Gott tut es wirklich und macht ein Wunder. Wir sollten glauben, das steht hier geschrieben, wenn wir zu ihm anrufen, so ist er nah, so ist er da. Solche Aussagen, sie führen oft zu Mystik und zu etwas, wo wir nur nach Wundern und nur nach Zeichen trachten. Aber ich denke, dies ist einfach eine Aufforderung Gottes an uns und ein Versprechen, sein Versprechen, dass er bei uns ist. Er ist in unserer Nähe, er ist hier in unserer Mitte. Und er schenkt uns jetzt Worte, dass wir nachdenken können. Ja, wir können aus seinem Wort lesen. Und das sind die Worte, die uns Glauben schenken und Leben schenken. Und wir dürfen wissen, er ist in unserer Nähe. Er hat es versprochen. Gott wohnt in und bei den Seinen. Das ist mein letzter Punkt. Paulus schreibt in Kolosser 1, Vers 26 und 27. Das Geheimnis, das seit Weltzeiten und Geschlechtern verborgen gewesen ist. Der Apostel Paulus schreibt, was das Evangelium beinhaltet, was die gute Botschaft ist. Und er sagt, dieses, das Geheimnis, das verkündige ich euch. Das Geheimnis, das seit Weltzeiten und Geschlechtern verborgen gewesen ist, nun aber geoffenbart wurde seinen Heiligen, denen Gott bekannt machen wollte, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei. Und was ist der Reichtum der Herrlichkeit Gottes? Das sind zwei umfangreiche Worte. Worte, die etwas ganz Großes beschreiben. Reichtum der Herrlichkeit Gottes. Das müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen. Ein Reichtum und dann auch eine Herrlichkeit zusammen. Und was ist dieser Reichtum der Herrlichkeit Gottes? Wir würden vielleicht etwas ganz Großes damit meinen und vielleicht, dass wir etwas sehen oder etwas hören. Was sagt der Apostel Paulus? Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses sei unter denen, die von den Völkern sind. Welcher ist der Reichtum? Hier wird er vom Reichtum gesprochen. Welcher ist Christus in euch? Die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist der Reichtum, den Gott uns gibt. Christus in euch, Christus in dir, Christus in mir. Können wir das dementsprechend schätzen? Ich denke, wir können es eigentlich gar nicht genug schätzen, dass Christus in uns wohnt. Galater 2, Vers 20. Aber ich lebe nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Was ich nun im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich liebte und sich selbst für mich hingab. Christus lebt in mir. Wir haben jetzt sehr viele Bibelstellen gelesen. Eine möchte ich noch lesen und die, denke ich, ist unerlässlich. Die besagt uns oder die spricht davon, wie es dazu kommt, dass Gott zu uns kommt, dass Gott in uns Wohnung nimmt. Und Jesus spricht diese Worte. Jesus sagt in Johannes 14, Vers 23, Judas fragt ihn über das Offenbaren Jesu und über das Nachfolgen. Und Jesus sagt auf Johannes 14, Vers 23, Jesus antwortete und sagte ihm, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und eine Wohnung bei ihm machen. Ganz einfach. Und wie gewichtig. Wenn jemand mich lieb hat, wenn jemand mein Wort hält, so wird mein Vater zu ihm kommen und wird Wohnung nehmen in ihm. Bist du dir das bewusst in deinem Alltag? Ist dir das bewusst? Ich habe schon gesagt, so manch ein Wort wäre nicht gesprochen, so manch eine Tat wäre nicht getan. Aber ich denke, man kann es auch positiv ausdrücken. So manch ein Wort wäre gesprochen und so manch eine Tat wäre getan, wenn wir uns dessen bewusst wären. Sogar Jesus sagt es. Sogar Jesus sagt es. Der Vater hat mich nicht alleine gelassen, weil ich alle Zeit das tue, was ihm gefällt. Johannes 8, Vers 29. Der Schlüssel dazu, dass Gott in uns wohnt, Wohnung nimmt, der Schlüssel dazu, dass Jesus in mir wohnt, ist, dass ich ihn lieb habe. Liebe ist nicht nur Gefühl, Liebe ist Tat. Und bei Gott sehen wir das ganz besonders, in einer besonderen Art, dass es eine Tat ist. Liebe ist eine Tat. Und wenn wir jemanden lieb haben, nicht nur mögen, sondern wirklich lieb haben, dann lieben wir ihn auch oder die Person auch dann, wenn es uns nicht danach ist. Und das tut Gott. Und er zeigt uns, was wirklich Liebe ist. Und Jesus sagt, wenn jemand mich lieb hat und meine Worte tun wird, bei dem wird Gott wohnen. Bei dem wird Gott wohnen. Wo wohnt Gott? Sicher, er ist so groß, ihn kann das ganze Weltall nicht erfassen. Ich hätte gerne noch darüber gesprochen, aber wir haben einfach, das muss auf ein anderes Mal verschoben werden. Gott ist so groß, dass wir ihn gar nicht beschreiben können. Wir können nicht einmal das beschreiben, was er geschaffen hat. Und er ist so groß, dass er in uns Platz nimmt. Und er verändert unser Leben, sodass wir sehen können, dass er in uns wohnt. Gott ist überall, ich möchte zusammenfassen, Gott ist überall, seine Eigenschaft ist die Allgegenwart. Er ist da, wo man ihn fürchtet, er ist dort, wo man ihn anruft. Er ist bei seinen Kindern ganz besonders, die ihn annehmen und die ihn lieb haben. Und seine Gegenwart ist niemals passiv. Es ist eine aktive Gegenwart. Ich denke, wir können uns, indem wir uns darüber freuen, dass Gott uns dieses offenbart, dieses in seinem Wort zeigt, ihn anbeten. Ihm das sagen, wo wir vielleicht Schwierigkeiten in unserem Leben haben und wirklich möchten, dass Gott wirklich mein Leben, mein Herz ausfüllt, so wie wir das zu Anfang gehört haben, zur Einleitung. Wir können es ihm einfach sagen, wir können ihn darum bitten, Herr, und das ist doch mein Gebet öfters, und Gott schenkt es einem. Schenke mir viel Liebe zu dir. Meint ihr nicht, dass Gott dieses Gebet erhört? Ganz bestimmt. Dies können wir ihm alles sagen, und ich wünsche uns, dass wir dieses im Glauben, in unserem Alltag mit uns tragen. Gott wohnt in mir. Er möchte in mir wohnen. Wenn ich ihm noch nicht gehöre, dann darfst du wissen, er möchte dir nahe sein. Amen. Bitte, dass wir noch aufstehen, wo es möglich ist, und ihn anbeten. Unser Herr, unser König, unser Schöpfer, du bist allmächtiger Herrscher. Du bist nicht nur ein Gott in der Nähe, du bist auch Gott in der Ferne, du erfüllst alles. Herr, wir können es nicht beschreiben, aber wir möchten dich einfach anbeten, wir möchten dich preisen, wir möchten dich loben, Herr, für all das, was du in unserem Leben tust. Es sind Werke, die wir oft nicht sehen, Herr, aber ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns bereit machst zu hören, zu sehen, zu verstehen, was du uns in deinem Wort sagst. Herr, damit wir wissen, dass du in uns lebst. Bitte, Herr, lass uns das nie vergessen, dass dies uns im Alltag begleiten könnte, dass du in uns groß werden könntest, Herr, und dass wirklich deine Wohnung in uns bleibend sein könnte, dass du uns ganz ausfüllen könntest, Herr. Ich bitte dich auch ganz besonders für die Menschen, Herr, die sich das wünschen, die es erleben möchten, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass du dich ihnen offenbarst, dass du ihnen Glauben schenkst, den Glauben, dass sie dich anrufen und dass auch sie es erfahren könnten, erleben könnten, dass du in ihnen Wohnung nimmst. Bitte, Herr, dass du den weiteren Verlauf dieses Tages segnest. Danke, Herr, dass du bei uns bist, ganz nahe bei uns. Amen.